Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem Abschlussabend in dem Semester in der Vortragsreihe im Studium Generale. Sie wissen, wir haben ein Oberthema in diesem Semester uns angeschaut, das da heißt Kultur und Technik, Szenen einer Ehe. Heute werden wir eine Szene beleuchtet bekommen, auf die ich sehr gespannt bin, weil sie ein bisschen mein Lehrgebiet natürlich tangiert, als jemand, der sich mit Schreiben beschäftigt. Wir haben zu Gast Professor Dr. Klaas Huizing von der Universität Würzburg. Er hat dort einen Lehrstuhl für evangelische Theologie und ist jemand, der offensichtlich nicht nur in Anführungszeichen die Feder zu schwingen weiß im akademischen Bereich, sondern auch literarisch unterwegs ist. Er ist Mitglied des PENS, hat verschiedene Bücher vorgelegt, nicht akademischer Natur, Romane, Erzählungen geschrieben, gibt Zeitschriften heraus, hat, wenn ich das richtig erinnere, im Frühjahr ein Theaterstück inszeniert bekommen aus seiner Feder in Würzburg, glaube ich, an der Bühne und wird uns heute etwas sagen über Wörterschrauben, die Technik des Romanschreibens. Als wir letzte Woche uns mit dem Thema Stuttgart 21 beschäftigt haben, habe ich übergeleitet und gesagt, naja, hätten die vielleicht den Vortrag von Herrn Huizing gehört, bevor sie dieses Projekt gestartet haben, hätten sie es vielleicht besser verkaufen können zumindest oder die Wörter besser schrauben, um sie verständlicher und zu machen oder ästhetischer oder wie auch immer. Ja, viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Huizing. Okay.
Ja, vielen Dank, Herr Philipp. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Auf dem Weg von Saarbrücken hierhin habe ich auch den Schwarzwald passiert. Also ich kenne jetzt im Grunde genommen wieder mal halb Deutschland. Meine Damen und Herren, ich bin ein bekennender Anhänger Württembergs. Die Nennung des Dreigestirns Schelling, Hegel und Hölderlin lässt mich die Knie beugen. Wir Holländer haben nur Cruijff, Gullit und Van Basten. Sie hier in Württemberg werden regiert vom leibhaftigen Stellvertreter von Mutter Natur, Winfried Kretschmann. Wir Holländer haben bestenfalls den Repräsentanten der Bierbrauerei Heineken, Kronprinz Wilhelm Alexander, im Volksmund Prinz Pilsje gerufen zu bieten. Und auf den genetischen Nepotismus schauen wir mit tiefer Bewunderung. Ein Martin Walser am See zeugt bei Ihnen eine ganze Amazonensippe für den Kulturbetrieb. Wir Holländer dagegen haben den Musenkuss nie in unsere DNA einspeisen können. Technisch sind wir in dieser Frage ein Entwicklungsland. Weil dem so ist, werden Sie nicht ernsthaft von mir erwarten, ich könnte Ihnen in schlanken 42 Minuten die Technik des Romanschreibens vermitteln. Ich will mich einleitend mit einem Tipp bescheiden. Meine Damen und Herren, kaufen Sie sich ein Buch. Das Buch Stilübungen von Raymond Queneau. Dort wird vorgeführt, wie man eine sehr einfache Alltagssituation, Fahrt in einem Autobus, in dem ein Mann sich über einen Nachbarn erbost, weil der ihn angerempelt hat, in ganz unterschiedlichen Stilen beschreiben kann. Schwülstig, vulgär, komödiantisch, geruchlich, geschmacklich, botanisch, in 100 Stilen. Etwa im Stil des Homöoteleuton. Solch ein Wort schafft man eigentlich nur nach zwei Rotwein, aber es ist mir heute Abend prima gelungen. Also Homöoteleuton, der Wiederholung von gleichlautenden Wortendungen. Das hört sich dann so an, Zitat. Der wohlbestallte Autobus stand an der Halte. Ein junger Balte krawallte, denn der Alte prallte an seine gebügelte Falte. Es hallte und schallte, bis dass es knallte. Meine Damen und Herren, nehmen Sie sich eine vergleichbare Aufgabe vor, etwa das Thema Kehrwoche, und versuchen Sie sich dem Thema in ganz unterschiedlichen Stilen zu nähern. Sie dürfen gleichsam ein angenehmer Nebeneffekt, eine mentale Auffrischung in diesem Alltagsgeschäft erwarten. Ich schlage Ihnen also als Versuchsaufbau vor, um diejenigen, die nicht zufällig auf den Namen Walser hören, in die Lage zu versetzen, von der oft flüchtigen Muse vielleicht doch noch geküsst zu werden. Mit dem Stichwort Versuchsaufbau ist unter der Hand das Thema der Ringvorlesung angeklungen. Gibt es eine Nähe von Kunst und Technik oder droht, wenn beide sich zu nahe kommen, eine Missheirat, eine Messalliance? Selbstredend, es gibt eine Technik des Romanschreibens, die man zumindest in Grenzen auch einüben kann, sofern minimale Anforderungsprofile erfüllt sind. Ein Ingenieur etwa sollte sich auf die Eigentümlichkeiten seines Werkstoffs verstehen. Eine Schriftstellerin sollte entsprechend mit dem Werkstoff Sprache vertraut sein. Zur Minimalausstattung gehören neben der Werkstoffkunde noch zwei weitere Fähigkeiten, nämlich Nüchternheit und Präzision. Vor allem die Nüchternheit ist eine Basisvoraussetzung für das Romanschreiben. Das wird vielleicht nicht sofort einleuchten, weil doch die Inspiration landläufig mit Hitzegraden verbunden wird. So gesehen haben Sie jetzt hier wahnsinnig viel Inspiration, ja? Aber Inspiration, meine Damen und Herren, ist keine klimakterielle Wallung, sondern eine Versuchsanordnung, die durchgeführt werden muss, und zwar präzise. Jede künstlerische Kreativität verlangt Nüchternheit. Jede Formgebung bietet eine notwendige Abkühlung der Idee. Und wie für die Technik, so gilt auch für das Romanschreiben. Neben der Idee ist die Präzision, die Genauigkeit in der Ausführung, das Kriterium für Exzellenz. Präzision ist entscheidend, nicht die guten Absichten, die man vielleicht mit der Literatur verbindet. Wie gesagt, wie für die Technik, so gilt auch für das Romanschreiben, dass man sich über die Leistungsfähigkeit oder Möglichkeiten des eigenen Mediums im Klaren sein muss. Das möchte ich in dieser Vorlesung in einer doppelten Haushaltung tun. Ich erhebe als Maßstab für die Leistungsfähigkeit von Literatur, erschrecken Sie jetzt nicht, jenes Buch, das ich bis zum Beweis des Gegenteils für das stärkste Stück Literatur erachte, die Bibel. Ich bitte Sie also, mir, auch wenn Sie vielleicht dieses Buch eher anders kennengelernt haben, vielleicht auch anders fürchten gelernt haben, so weit zu folgen. Die Bibel ist eine starke, oft sogar sehr präzise Literatur. Das, wie ich zeigen werde, was die Literatur der Bibel leistet, können theoretisch auch spätere Literaturen leisten. Allerdings, und diese Einschränkung scheint mir sinnvoll, gelingt das späteren Literaturen oft nur sehr selten. Ich möchte in dieser Vorlesung drei Leistungskriterien unterscheiden. Erstens, die Literatur verstärkt und verdichtet Wirklichkeit. Zweitens, die Literatur konstituiert, erschafft Wirklichkeit. Die Literatur rundet Wirklichkeit. Damit erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Archivfunktion von Literatur etwa wäre ein weiterer Punkt. Lassen wir es in diesen 42 Minuten bei diesen drei Punkten. Um es sogleich zu sagen, vor allem unter dem letzten Punkt, der glücklichen Wirklichkeitsrundung, Glück, meine Damen und Herren, ächzt die profane Literatur, weil ein gutes Ende in Romanen nahezu immer unter Kitschverdacht steht. Ich werde Ihnen ein Gegenbeispiel nachher geben, wo es wirklich gelungen ist. Solange müssen Sie in dieser Hitze hier aushalten. Beginnen wir unspektakulär mit erstens, die Literatur als Wirklichkeitsverstärker. Ich schlage Ihnen also vor, sich der Bibel als einer ästhetischen Urkunde, als Literatur zu nähern. Ästhetik heißt zunächst, wenn man einmal auf die griechische Wortbedeutung Aisthesis zurückgeht, nichts anderes als Wahrnehmung. Wahrnehmung also. Um möglichst schnell einen Anschluss an aktuelle Welten und die Ästhetik im engeren Sinne zu bekommen, schlage ich Ihnen folgende Umschreibung einmal vor. Es geht in dieser Ästhetik um die Wahrnehmung von außerordentlichen Situationen, die Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. In der Situation des Lesens sind es zumeist die Protagonisten des Stoffs, die Eindruck machen. Wir Protestanten, dazu zähle ich mich, sind lesegläubig oder lesefromm, die Bibel in diesem Sinne das anfängliche Medium. Protestantische Theologie als ästhetische Theologie ist, das ist das erste Stichwort, nichts anderes als eine Eindruckswissenschaft, die sich, aber von ihm werden wir uns schnell lösen, an der Person des Jesus von Nazareth orientiert. Sie erforscht die Eindruckskraft dieser Person, die unter Umständen bei den Leserinnen und Lesern einen Konversionsdruck wahrscheinlich auch, auslöst, um sich künftig der dort skizzierten Lebensform anzupassen. Wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind, will ich jetzt eine starke These vertreten, die auf den ersten Blick ebenfalls nicht selbstverständlich ist. Weil eine andere These die Wahrnehmung dieses Mediums biblische Literatur weitgehend geprägt hat und im Archiv unseres kulturellen Wissens sehr schnell bei der Hand ist. Gotthold Ephraim Lessing ist es gewesen, der bekanntlich vom garstig breiten Graben zwischen der Gegenwart und der Zeit Jesu gesprochen hat und den Zeitzeugen Jesu mit aufgeklärtem Neid begegnet ist. Ich möchte die These auf den Kopf stellen. Wir sind den Zeitzeugen gegenüber deutlich im Vorteil, weil wir in der biblischen Literatur auf einen verdichteten Eindruck stoßen. Literatur also, so die These, ist ein Eindrucksverstärker, weil dieser Jesus im literarischen Porträt der Texte und in den Selbstporträts seiner Gleichnisse literarisch viel prominenter zur Darstellung kommt, als in der Lebenswelt überhaupt möglich. Alle legendenhaften Züge, die vielleicht auch der historischen Person abzulesen waren, werden im Prozess der Eindrucksverdichtung verstärkt und machen kräftig Eindruck. Wir Spätgeborenen sind also, so die These, dank des Eindrucksverstärkers Literatur den Zeitgenossen Jesu gegenüber in einem deutlichen Vorteil. Selbstredend, das sei nur in Klammern gesagt, wir müssen uns auf die Präzision der biblischen Autoren, die Kunst der Eindrucksverdichtung verlassen. Und wir haben sogar, wie Sie wissen, 4 Porträts vor uns, das ist immer super, da kann man sich was aussuchen. 4 Porträts, Vulgo-Evangelisten genannt, die in sehr unterschiedlichen Stilen und bezogen auf die eigene Leserklientel sich der Figur genähert haben. Wie gut diese ihr Geschäft der Literatur verstanden, meine Damen und Herren, darüber entscheiden wiederum Sie als Leser. Das ist ganz entscheidend. Wie gut, wie präzise die Autoren gearbeitet haben, ist nur so zu ermessen, dass sie über die Eindruckskraft, die dort vermittelt ist, entsprechend Auskunft geben und eben überzeugt oder unberührt sind. Die biblische Literatur, und ich finde, das ist sehr spannend, weil die Germanistik immer Kriterien sucht, die biblische Literatur bietet dabei ein Kriterium, eine Messlatte für den Leser, die Leserin an, ob die Eindruckskraft wirklich überzeugt. Vor allem der Schriftsteller Lukas, der mir der Liebste ist, spielt mit der Doppelbedeutung eines griechischen Wortes, und zwar Anagnosis. Sie kennen vielleicht ein vergleichbares Wort, denn in der Poetik des Aristoteles gibt es die sogenannte Anagnorisis. Die hat bekanntlich die Aufgabe, Sie erinnern sich dunkel, das Wiedererkennen des Helden und die Peripezie, also den Glücksumschwung des Dramas einzuleiten. In der Regel, wie Sie wissen, mit desaströsen Konsequenzen für die Hauptfiguren. Die biblische Anagnosis hat eine Doppelbedeutung, meint nicht nur wiedererkennen, sondern lesen. Das ist ganz einmalig. In der Lektüre soll der Leser wiedererkennen, ich sage das jetzt mal abgekürzt, nichts anderes, was sollen Sie wiedererkennen, als die Idee eines vollkommenen Menschen. Abkürzend gesagt, ein Mensch, der sich als ideales Gemeinschaftswesen präsentiert. Daran üben wir uns ja immer. Und von dem die Bibel doch immerhin anfänglich in den Schöpfungserzählungen spricht. Anders gewendet, verlangt wird von Ihnen als Leserin, als Leser ein intertextuelles Verstehen. Was in der Schöpfungserzählung im Paradies, Sie erinnern sich dunkel, noch misslang, soll hier als Erfüllung verstanden werden. In der Person des Jesus von Nazareth ist das Menschsein, so die These, erfüllt. Der ist wahnsinnig empfindsam, so können wir es auf eine einfache Formel bringen. Die Schriftsteller müssen also durch die präzise Kunst der Eindrucksverdichtung bei den Lesern diesen Eindruck erzeugen. Wenn diese Überzeugung gelingt, bleibt das für das eigene Leben nicht ohne Konsequenzen. Nochmals, meine Damen und Herren, das alte, vordergründig neidische Argument, wenn man nur Zeitzeuge Jesu gewesen sei, dann hätte man leichter einen Zugang zu dieser Figur bekommen, ist medientheoretisch eine Mogelpackung. Wir Spätgeborenen sind in einem klaren Vorteil. Richtig freilich ist, dass wir uns als Leser auf die literarische Kraft der biblischen Autoren verlassen müssen. Was ich hier an der biblischen Literatur erarbeitet habe, Literatur als Eindrucksverstärker, lässt sich natürlich auch auf die Literatur im Grundsätzlichen übertragen. Das gilt zunächst für den großen Pool von Jesus-Romanen, die Facetten des literarischen Porträts Jesu bearbeiten. Etwa eine echte Leseempfehlung, meine Damen und Herren, von Maria Elisabeth Straub, die in ihrem Roman Das Geschenk die Zeugung Jesu als Inzestgeschehen beschreibt. Dieser Roman hat viel Aufsehen erzeugt, da allerdings im Nachwort namhafte Alttestamentler und Neutestamentler genannt werden, die als Beraterin der Autorin fungierten, können Sie davon ausgehen, dass bei uns in der Wissenschaft diese Idee nicht ganz so neu ist. Literatur also als Eindrucksverstärker. Das gilt auch für die großen Monographien über die Legenden der Weltgeschichte, wie etwa Napoleon. Denn erinnern Sie sich, nicht zufällig zählen auch Historiker zu den Nobelpreisträgern für Literatur. Literatur als Eindrucksverstärker funktioniert grundsätzlich bei jeder Legende. Es gibt einen sehr schönen Roman von Antonio Lobo Antunes, der in seinem Roman Der Tod des Carlos Gardel, eines berühmten Tango-Tänzers und Tango-Sängers, gezeigt hat, wie Alltagslegenden sogar die Gefühle einer ganzen Generation und auch die Gefühle in den Ehen bestimmen können. Zitat: Gestatten Sie mir, Sie zu begleiten, mein lieber Gardel. Wissen Sie, meine erste Ehe ist Ihretwegen zu Ende gegangen, Senor Gardel. Ich legte Ihre Stimme auf den Apparat und meine Frau, stellen Sie sich diese Dummheit vor, konnte keine Tangos ertragen und ich hörte nur mit halbem Ohr hin. Und der Typ im Ton eines, der für die Fehler seiner Frau um Vergebung bittet: Ich habe mich sofort von ihr getrennt, Senor Gardel. Ich habe sofort das Haus verlassen. Bevor ich mich mit der Augenblicklichen zusammentat, habe ich noch am Eingang vor dem Standesamt gewarnt. Wenn du keine Tangos magst und keinen Gardel, wird das nichts mit uns. Wir haben ein erstes Ergebnis und eine erste Lektion, die Sie bitte vielleicht in den nächsten Tagen in der Urlaubszeit einmal umsetzen. Also, Aufgabe: beschreiben oder vor allem verdichten Sie den Eindruck, den eine Ihrer Alltagslegenden auf Sie macht. Sie dürfen sich dabei von Ihrem Geschmack leiten lassen. Vielleicht nehmen Sie eine Figur aus dem Fußballbereich. Jürgen Klopp wäre hier der ideale Kandidat. Der Mann hat wirklich Legendenqualität, glauben Sie es mir. Oder aus dem Musikgeschäft Warum nicht die oft verstandene, missverstandene Lena? Man muss nicht singen können, um Preise zu gewinnen. Testen Sie die Kraft der Literatur als Eindrucksverstärker, sagen wir 120 Seiten. Zweitens, meine Damen und Herren, die Literatur als Wirklichkeitserfinder. Die zweite These ist auf den ersten Blick banal. Literatur kann Wirklichkeit erfinden. Das ist die altbekannte Stärke literarischer Fiktion. Unweigerlich wird ein Bild evoziert, als säße nach der Einnahme eines Sundowners ein einsamer Mensch an den Gestaden des Bodensees und denke sich Geschichten aus. Ein Tüftler mit Sakko und Einstecktuch. Große Literatur, das hat sich aber längst, Klischees korrigierend, herumgesprochen, ist oftmals harte Arbeit am Stoff des eigenen Lebens. Alle bisher 33 Romane von Philip Roth, der mir einer der liebsten ist, sind Spiegelungen, Variationen, Verschiebungen des eigenen biografischen Stoffes, um damit neue Geschichten zu erfinden, als sei der Autor sein eigener, wenig gnädiger Psychiater. Aber Literatur kann noch mehr. Literatur kann auch das, was ich einmal transzendentale Welten nennen möchte, erschließen. Oder mit einem anderen Wort Protofiktion. Auch in der Literatur und in unserer Wissenschaft, nicht nur in der Technik, lieben wir Fremdwörter. Also ein neues Fremdwort, Protofiktion. Meine Damen und Herren, was sind das? Zum Beispiel der Gilgamesch-Epos, die platonischen, die antiken Mythen überhaupt, Protofiktionen aus den asiatischen Religionen oder eben, Sie ahnen es schon, die biblischen Schöpfungserzählungen von Adam und Eva, von Noah und so weiter. Literatur im weitesten Sinne erzählt Urgeschichten, Geschichten vor dem Anbeginn auch der Lebenszeit, mächtige Erzählungen, die auch die Wahrnehmung der eigenen Lebenswelt für viele bis heute steuern. Diese, wie gesagt, Protofiktionen sind Mythen. Auch hier bewährt sich das vorgeschlagene Prädikat. Diese Mythen sind eindrücklich, so eindrücklich, dass wir zum Teil unbewusst noch heute mit ihnen leben und uns von dort her verstehen. Auch wenn wir die mitgeschleppten Weltbilder, die durch die technischen und wissenschaftlichen Revolutionen veraltet sind, längst nicht mehr bewohnen. So eliminieren wir doch nicht diese Mythen, sondern interpretieren sie allenfalls. Den überschaubaren Kranz dieser Protofiktionen, also der Ursprungserzählung, kann man nicht daraufhin befragen, ob sie wahr oder falsch sind, das haben sie nicht ernsthaft geglaubt, sondern nur darauf, ob sie noch heute tragen. Aber ohne Mythen können wir nicht leben. Mythen sind diejenigen Geschichten, die uns den Anfang erzählen. Und bei dem Anfang waren wir nun mal dummerweise nicht dabei. Nur ganz selten hat sich auch die Gegenwartsliteratur getraut, solche großen Protofiktionen über die Weltentstehung zu erzählen. Zuletzt Doris Lessing in dem Roman Die Kluft von 2009. Eine wunderbar endlich mal feministische Ursprungserzählung, die hochspannend den Deutungsrahmen für Lessings eigene Romanproduktion nachreicht. Die Kraft, die sich im Erstellen dieser anfänglichen Geschichten zeigt, ist mir deshalb so wichtig, meine Damen und Herren, weil zum Menschen offenbar die Fantasie gehört, sich Paradiese, ehemalige oder zukünftige, ausmalen zu können. Nur ein kleiner Schlenker sei erlaubt. Diese Kraft, dass wir die Fantasie haben, das zu können, ist das größte Ärgernis für alle Religionskritiker, weil sich diese Fantasie im Grunde genommen nicht naturalistisch erklären lässt. Oft sind diese Geschichten so bedeutungsexplosiv, dass sie immer neue Interpretationen aus sich entlassen. Die Schöpfungserzählungen geben übrigens innerbiblisch auch den Rahmen für die literarischen Kabinettstückchen Jesu. Er war, nach meiner These, ein wunderbarer Erzähler und Geschichtenschreiber, beziehungsweise diejenigen, die nachher die Geschichten verfasst haben. Alle Gleichnisse funktionieren nämlich immer nur im Kontext dieser anfänglichen Mythen. Nur ein Beispiel, ich will Sie nicht quälen. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das beste Stück Literatur, was in der Bibel zu finden ist, muss man den Rahmen, die Protofiktion, also die Geschichten vom Paradies kennen, um die Geste der Aufrichtung des Überfallenen aus dem Staub als literarische Wiederholung des Schöpfungshandelns deuten zu können. Biblische Literatur erzählt bekanntlich auch von menschenähnlichen Wesen, den Engeln, die Botschaften sind, von tiermenschlichen Wesen, wie den Cherubim, schon wieder ein neues Fremdwort, von surrealen Traumgesichtern, von Visionen und so weiter. Psychoanalytisch ab- und aufgeklärt hat sich diese Darstellungskraft durchaus in die Lebenswelt hinübergerettet. In Shakespeares Sommernachtstraum wird der Kopf des Webers Zettel plötzlich in einen Eselskopf verwandelt. In einer Parabel von Kafka erwacht ein Protagonist, bekanntlich als Käfer. Und in der herrlichen Erzählung Die Nase von Gogol stellt der Protagonist plötzlich fest, dass ihm seine Nase fehlt. Er veröffentlicht sogar in der Zeitung eine Vermissten- und Suchanzeige. Oder, meine Lieblingsgeschichte, der seriöse Literaturprofessor David Kepesch erwacht in einem Kurzroman von Philip Roth als enorme weibliche Brust. Die Brust von 1979. Roth findet eine großartige Antwort darauf, wie man nach Kafka, nach Shakespeare sowieso, nach Kafka und Gogol noch einmal diesen Gag wagen kann. Zitat: Haben das nicht mehr die Romane eingebrockt? Wie wäre das möglich, Mr. Kepesch? Fragt sein Psychoanalytiker Dr. Klinger. Nein, Hormone sind Hormone, Kunst ist Kunst. Das hier ist nicht aus mir geworden, weil die großen Imaginationen mich zu sehr beeindruckt haben. Aber, sage ich, es wäre doch möglich, dass das meine Art ist, ein Kafka zu sein oder ein Gogol. Die konnten sich diese fantastischen Verwandlungen erdenken. Sie waren Künstler. Ihnen war die Stimme gegeben und jene besessenen kreativen Gehirne, mir nicht. Also musste ich die Sache leben. Sie mussten, um mein Kunstwerk zu schaffen. Ich hatte dieses künstlerische Verlangen ohne den dazu nötigen Abstand. Ich liebte das Extreme in der Literatur. Ich verehre diejenigen abgöttisch, die es zustande brachten. Ich war fasziniert von seiner Bildsprache, von seiner Kraft und seinem Beziehungsreichtum. Also wagte ich den Sprung. Und dann formte ich das Wort zu Fleisch. Ich habe Kafka übertroffen. Er konnte sich nur vorstellen, dass ein Mensch sich in eine Küchenschabe verwandelt. Aber sehen Sie, was ich aus mir gemacht habe. Ich bin eine einzige riesige weibliche Brust. Ein sehr schöner, kurzer Roman. Ein zweites Ergebnis, meine Damen und Herren, lässt sich also vermelden. Literatur kann Wirklichkeiten oder gar ganze Welten konstituieren. Zweite Aufgabe für Sie hier. Die Aufgabe ist zweigeteilt. Für Anfänger und für Fortgeschrittene. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Kreieren Sie einen Schöpfungsmythos. Kein ganz einfaches Geschäft. Wie gesagt, eher eine Lektion für Fortgeschrittene. Und zweitens, für diejenigen, die einen gewissen Anschub brauchen, schreiben Sie, das hat es so noch nicht gegeben, eine kleine Erzählung, in der Sie plötzlich als der linke Schuh, High Heels versteht sich, Ihrer Schwägerin oder, wenn sie die Aufgabe zu sehr aufwühlt, von Paris Hilton erwachen. Ich werde es lesen. Drittens also, die Literatur als Wirklichkeitsrunder. Meine Damen und Herren, die Feier der Fantasie, und ich mache hier ja bei dieser Affenhitze hier nichts anderes, die Feier der Fantasie ist noch nicht ganz zu Ende. Ich habe noch 3 Minuten oder 4 oder 5. Es geht nicht nur die Protofiktion, also die Anfangserzählungen zu ehren, den anfänglichen Kosmos, den ganzen Mythenflitter, sondern auch den Abschluss, meine Damen und Herren. Wie wollen wir es denn zum Ende haben? Was haben wir uns eigentlich darunter vorzustellen? Die Bibel ist da recht zurückhaltend. Am besten gefällt mir eigentlich alle Bilder wo von glücklicher und geselliger Körperlichkeit die Rede ist, wo viel gekocht wird, Gott als Vier-Sterne-Koch, eine Mischung aus Tim Mälzer und Alfons Schubeck. Diese Abschlusssektion finde ich hochattraktiv, aber das war nur meine persönliche Meinung. Abschlussfiktionen klingen fraglos immer nach Vertröstung. Spannend ist, einmal zu fragen, gibt es auch poetische Versuche, die Abschlussfiktionen lebensweltlich zu präsentieren, also im Hier und Heute, also Vorfall des Endes in die Gegenwart. Ich habe gedacht, drei Vokabeln sollten Sie heute Abend lernen. Prolepse nennt man das. Ja, damit haben wir unseren Wissenschaftscharakter hinreichend demonstriert. Prolepse also, Abschlussfiktionen, die bereits in der Gegenwart zur Darstellung kommen. Die biblische Literatur bietet, wirft man einmal einen Blick auf das ganze Konzept, eine positive Rundung. Ich bekenne es ganz offen, wir Theologen, meine Damen und Herren, sind die Kitschnudeln im universitären Betrieb. Das sogenannte Alte Testament lässt es doch an harter Wirklichkeitsbeschreibung gar nicht fehlen. Sie finden im Alten Testament alles, was Sie für einen aufsehenerregenden Roman benötigen. Totschlag, Kain und Abel, Alkoholismus, Noah, Betrug, Laban, Inzest, Lots Töchter, Mord, David, Eifersucht, Simson und so weiter und so weiter. Lebensnah, wie gesagt, hochgradig lebensnah, und da haben alle immer abgeschrieben. Die Geschichte also ist nicht ganz stressfrei, und doch, das ist im Grunde genommen der Anspruch, soll die Geschichte immer gut ausgehen. Das ist der Ehrgeiz der Literaten. Deshalb haben sie die Geschichten in aller Härte so geschrieben. Und die Geschichte des Jesus von Nazareth endet bekanntlich nicht mit Karfreitag, sondern mit Ostern. Man kann die biblische Ästhetik der neutestamentlichen Gleichnisse trennscharf übrigens von der Ästhetik der antiken griechischen Autoren unterscheiden. Die Gleichnisse, das ist die These, meine Damen und Herren, sind nicht tragisch. In den Tragödien geht es mit den Protagonisten bekanntlich nicht gut aus, anders in der Regel in den Gleichnissen. Der barmherzige Samariter, der Überfallene überlebt, oder der verlorene Sohn wird sogar mit einem Fest wieder aufgenommen, nicht unbedingt zur Freude seines Bruders. In diesen gut endenden Gleichnissen erlesen wir einen Vorfall des Glücks in die Gegenwart. Und immer geht es dabei, ich komme damit auf den ersten Punkt zurück, um eine präzise Form des Wiedererkennens. Der Samariter erkennt im Überfallenen, der im Staub und Schmutz der Straße liegt, den Adam der Schöpfungserzählung. Der Vater erkennt in der verschlissenen Gestalt seines Sohnes aus der Ferne bereits das eigene Kind. Dieses Erkennen ist im Unterschied zum Erkennen in der Tragödie ein Glücksumschwung zugunsten der Protagonisten. Das ist neu. Auch wenn die Figuren in der Alltagswelt natürlich weiter durchaus im Stress leben können. Profane Literatur tut sich schwer, eine positive Rundung anzubieten. Meine Damen und Herren, wenn Sie einmal kurz jetzt in Gedanken an Ihren Bücherregalen vorbeiflanieren und die Rubrik trivial überspurten, ich hoffe, Sie müssen nicht allzu lange laufen, dann werden Sie sehr wenige große Romane finden, die eine positive Rundung hinbekommen. Überlegen Sie gleich mal, ob Sie wirklich mir 10 nennen können. Also das wäre schon großartig. Wahrscheinlich nur eine Handvoll. Ich möchte Ihnen einen Roman dringend zur Lektüre empfehlen, wenn Sie diesen Roman noch nicht gelesen haben. Freiheit von Jonathan Franzen. Der Roman beginnt mit einer prekären Idylle. Wunderbar, beginnt mit Idylle. Walter und Patty Berglund sind ideale Nachbarn, ideale Eltern und Umweltaktivisten. Ja, es können alles geborene Württemberger sein, mit einem calvinistisch arbeitenden Gewissen. Ja. Diese Familie bekommt erste Risse, als der pubertierende Sohn aus der renovierten viktorianischen Villa hormongesteuert zu den Nachbarn zieht, die republikanisch gesinnt, also das definitiv falsche Bewusstsein haben. Prompt steigt der Sohn Joey später in Waffengeschäfte ein. Walter, der Tadellose, geht zum Schutz einer vor dem Aussterben bedrohten Vogelart einen desaströsen Deal mit der Kohleindustrie ein. Patty, die Ehefrau, bricht plötzlich aus, schlittert in ein Verhältnis mit Walters bestem Freund, einem in der Musikszene berühmten, aber ein wenig antriebsschwachen Musiker. Nur die Tochter Jessica versucht halbherzig den Laden zusammenzuhalten. Als Walter erkennt, dass seine Frau mit seinem besten Freund ein Verhältnis hat, kommt es zum Bruch. Walter verliebt sich dann in seine eigene Assistentin, so das Übliche, was wir an den Universitäten auch kennen. Man muss sich Walter zumindest sexuell kurzzeitig als glücklichen Menschen vorstellen. Dem Bauplan des Romans entsprechend, das ist spannend, darüber nachzudenken, ist diese Liebe natürlich nicht zu retten, sonst kriegen sie kein gutes Ende hin. Die Freundin stirbt bei einem Verkehrsunfall. Verbittert zieht sich Walter in sein altes Blockhaus am See zurück, schweigt, verweigert 6 Jahre den Kontakt mit seiner Frau, die noch einmal um einen Kontakt nachgesucht hat. Die taucht irgendwann auf und setzt sich in der Winterkälte schweigend auf die Schwelle. Ein Bild von wirklich großartiger Suggestivkraft. Zitat: Er knallte die Tür zu und rannte durch das Haus und zur Hintertür wieder nach draußen, bis ganz hinunter zum See. Er war entschlossen, seinerseits zu erfrieren, wenn sie so versessen darauf war, draußen in der Kälte zu bleiben. Mit klappernden Zähnen ging er den Hügel hinauf und um das Haus herum zum Eingang. Sie lag, weniger stark zusammengekrümmt als zuvor, auf der Seite, den Kopf im Gras und hatte aufgehört zu zittern, was kein gutes Zeichen war. Also ehrlich, Patty, sagte er und kniete sich hin. Das ist doch Mist. Ich bring dich jetzt einfach rein. Sie regte sich ein wenig, sehr steif. Ihre Muskeln wirkten starr und durch den Kordstoff ihrer Jacke drang keine Wärme. Er versuchte ihr beim Aufstehen zu helfen, aber das ging nicht. Also trug er sie hinein, legte sie auf das Sofa und häufte Decken über sie. Ihre Finger waren eisig, Arme und Schultern dumpf kalt. Sie schlief ein, während er sich auszog und wachte nur ein kleines bisschen auf, als er die Decke zurückschlug und ihr die Jacke auszog und sich mit ihrer Hose abmühte, um sich dann nur in seiner Unterhose zu ihr zu legen und sie beide zuzudecken. Er legte einen Arm um sie und rieb sie ein wenig, wobei er sie ununterbrochen verwünschte, die Lage verwünschte, in die sie ihn gebracht hatte. Lange Zeit wurde und wurde sie nicht wärmer, schlief immer wieder ein und wachte kaum auf, aber zuletzt sprang irgendetwas in ihr an und sie begann zu zittern und sich an ihn zu klammern. Er hielt und rieb sie weiter und dann mit einem Schlag waren ihre Augen weit geöffnet und sie sah in ihn hinein. Sie blinzelte kein einziges Mal. Ihre Augen hatten immer noch etwas beinahe Totes an sich, etwas sehr weit Entferntes. Er erwiderte ihren Blick, bevor es zu spät war. Ich bin's, sagte sie, nur ich. Ich weiß, sagte er und küsste sie. Zitat Ende. Ach, schön, ne? In seinem Aufsatz Mr. Difficult von 2002 hat Jonathan Franzen zwischen sogenannten Kontraktromanen, die sich mit den Lesern verbünden, und Statusromanen, die nicht dem Leserbedürfnis sich verschreiben, sondern ästhetisch kompromisslos sind, unterschieden. In diesem Aufsatz hat Franzen einen anderen Autor, nämlich William Geddes, im Blick, aber er könnte es sich auch auf seinen Freund beziehen, David Foster Wallace und seinen Roman Unendlicher Spaß. Auch wenn diese Unterscheidung nicht ganz unproblematisch ist, scheint es doch so zu sein, meine Damen und Herren, dass zumindest diejenigen Romane, die weniger spröde den Kontrakt mit dem Leser suchen, eine positive Rundung kitschfrei möglich machen. Hier ist auch der Trostfaktor ein anderer. Trösten können auch Romane, die die Verstrickung und das Leid ein Stück weit transparent machen. Klar, hier bei den Kontraktromanen gibt es aber ein Surplus, weil zumindest manchmal, wie in diesem Roman, die Rundung kitschfrei gelingt. Damit haben wir ein drittes Ergebnis. Literatur, heilige und profane, aber wo ist der Unterschied, bietet in wenigen Werken der Höhenkammliteratur Abschlussfiktionen, die nicht, zumindest nicht übermäßig, süßlich wirken. Damit stellt sich für Sie folgende dritte Aufgabe für die Sommerferien. Meine Damen und Herren, schreiben Sie einen 700 Seiten starken Roman vor dem kräftigen Hintergrund einer gesellschaftlichen Dissenssituation, sagen wir Stuttgart 21. Wählen Sie als Thema eine Familiengeschichte, in der die hochproblematische Mutter-Tochter-Geschichte, die Mutter ist selbstredend lesbisch, kitschfrei endet. Ich lese den Roman. Ausblick, meine Damen und Herren, auswandern nach Ludwigsburg. Und wer partout kein Talent zum Schreiben hat, auch dem kann geholfen werden. Wir Theologen sind berufsbedingt, weil wir Wissenschaftler einer Buchreligion sind, primär auf das Medium der Schrift fixiert. Aber alles, was ich über die Stärken dieses Mediums heute Abend gesagt habe, lässt sich natürlich übersetzen in andere Medien. In das Medium Film etwa. Auch der Film kann als Eindrucksverstärker, Wirklichkeitserzeuger und Wirklichkeitsrunder beschrieben werden. Ich empfehle Ihnen die Filmakademie Ludwigsburg. Dort können die anders Talentierten die Technik des Filmemachers lernen. Und für alle Schreibhungrigen gilt, haben Sie keine Angst. Auch wenn Sie nicht Walser heißen, gibt es für Sie eine Zukunft. Arbeiten Sie die von mir vorgeschlagenen drei Lektionen ab. Für das Romanschreiben gilt 10% Inspiration, 90% Transpiration. Das letzte haben Sie in der letzten Stunde hier schon eingeübt. In den 90% verbirgt sich die Technik der Präzision. Ich schlage vor, wir sparen uns jetzt die Diskussion. Gehen Sie sofort nach Hause, nicht ins Lokal. Beginnen Sie endlich Ihren ersten Roman zu schrauben, meine Damen und Herren. Ich bin mir sicher, aus Württemberg kann nur Gutes kommen. Vielen Dank.
Ich werde es zu verhindern wissen. Sie müssen weiter schwitzen.
Ja.
Ein paar Chancen wollen wir einräumen, über das Gehörte zu reden. Und ich gebe Ihnen die Chance, sich in die Liste einzutragen. Klugerweise habe ich die heute erst am Ende ausgeteilt, damit alle Fluchtimpulse in Keim erstickt werden.
Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, dass ich einen Sakko habe. Darf ich jetzt vielleicht das doch ausziehen? Das ist nett. Dankeschön.
Ich habe Sie sehr bewundert, dieses Beharrungsvermögen.
Ja, Theologen sind leidensfähig.
Das ja, ist einfach so. Ja. Qua Amt. Nun denn, ja, möchten Sie Herrn Huising etwas fragen, ihm etwas entgegenschleudern, ihm sagen, so geht's aber nicht, ich weiß es besser. Haben Sie was beizutragen? Während Sie sich warm denken, kann ich natürlich wieder Ping-Pong mit dem Referenten spielen und es mal versuchen. Machen Sie es denn so?
Genauso.
Genauso. Sie arbeiten die drei Aufgaben ab und erzeugen so den nächsten Roman.
Also sagen wir mal so, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist tatsächlich, man kann einen Roman nur schreiben, wenn man eine sehr genaue Kenntnis der Literatur wirklich hat, und zwar des ganzen Kanons. Davon bin ich wirklich überzeugt, weil sehr viele Romane natürlich immer in einem dauernden Gespräch mit anderen Romanen sind. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ebenen. Und wie das auch bei dem Leser unterschiedliche Ebenen gibt. Sie müssen die Ebenen immer so anlegen, dass unterschiedliche Lesemilieus, unterschiedliche Leseklientel auch bedient werden. Es ist immer so die alte Frage, kann ein Germanist noch die Literatur lieben zum Beispiel? Da würde ich sagen, klar, wenn er entsprechend genau kapiert, wie der Roman gebaut ist, entdeckt er unter Umständen wie in einem Puzzlespiel mehr als andere, also hat er auch mehr Spaß. Da würde ich immer schon sagen, das geht schon. Denn ich glaube, dass die moderne Romankonzeption im Grunde natürlich nicht schlechter ist als die anderen. Wir haben nur so wahnsinnig viel Gepäck auf dem Rücken. Und es gelingt nur ganz, ganz selten, da entsprechend wirklich nochmal einen ganz neuen Kick auf die Sache zu machen. Die Elemente, die ich unterstrichen habe, wie Präzision, Nüchternheit, sind aber tatsächlich wirklich wichtig. Das ist, wenn Sie so wollen, das Handwerkszeug. Ja, jede Formgebung ist ja nichts anderes als ein Eindruck, der einen nicht loslässt, so weit abzukühlen, dass er eine Form bekommt. Ja, Emotionen sind zunächst einmal sehr fluide, aber Sie müssen sie in der Abkühlung in eine entsprechende Form bringen. Deshalb ist eine bestimmte Distanz zum Stoff auch ganz nötig. Das kann auch erst Jahre später, die Inkubationszeit für Stoffe ist manchmal sehr lange, das kann auch manchmal erst Jahre später dann plötzlich hochkommen.
Ja,
es hat sich jemand gemeldet.
Es hat sich jemand gemeldet, ja. Wunderbar.
Nein, also sagen wir mal so, der Gag war ja nur zunächst einmal zu sagen, nehmen Sie es mal die Bibel als Literatur. Es sind sehr, sehr gute Erzähler, ja, sondern, und das wird häufig unterschätzt. Es ist Literatur, es ist kein Geschichtsbuch, es ist keine Wissenschaft, es geht nicht um eine alternative Deutung der Weltentstehung, sondern es ist Literatur, es ist Poesie. Und natürlich haben da andere Texte Eingang gefunden, der Gilgamesch-Epos und so weiter, das haben die alle gekannt. In der Wissenschaft heute, aber damit mache ich auch die Klammer nur ganz kurz auf und dann wieder zu, in der Wissenschaft heute, gerade im Alten Testament, hat sich immer mehr die Einsicht durchgesetzt, dass die Texte erst in der Perserzeit, 3., 4. Jahrhundert vor Christus entstanden sind, also relativ spät, ja. Und da war natürlich die Kenntnis der Umweltliteratur sehr stark bereits ausgeprägt. Ich würde einfach sagen, die Bibel gehört zum Kanon, ja, mit Gilgamesch-Epos, mit anderen Protofiktionen. Und dann gibt es natürlich auch immer Geschmacksfragen. Kanonfragen sind immer gefährlich, weil unter Umständen hat es auch mal eine Entwicklung Sackgassen gegeben. Aber ich will jetzt auch meine Position zurückziehen. Herr Reich-Ranitzky hat mal einen Vorschlag gemacht, einen Kanon an Literatur, und der war, glaube ich, gar nicht so ganz falsch, ja. In der Regel würde ich immer sagen, es reicht die Bibel, es reicht Shakespeare, es reicht ein großer Franzose, wahrscheinlich am besten Balzac. Und dann würde ich immer sagen, zwei Autoren, die sich vollständig kennen. Ja? Also ich mache es immer so, wenn ich einen Autor, wenn ich mich dazu entschließe, ihn zu lesen, ihn möglichst ganz zu lesen. Also ich lese mich jetzt seit einem halben Jahr durch allen 33 Romane von Philip Ross noch einmal durch. Ja? Dann haben Sie einen klaren Eindruck von einem Autor, wissen Sie, ob es trägt oder nicht trägt. Das hatte ich vorher schon mal mit Updike gemacht und mit einigen anderen Autoren, sodass man wirklich sagen muss, um einen Autor wirklich zu kennen, eine Liebe, müssen Sie sie wirklich vollständig auskosten. Und wenn Sie irgendwann merken, es geht nicht, haben Sie einen enormen Gewinn davon, weil Sie genau wissen, was nervt irgendwann nach dem 15. Roman, warum wiederholt er sich oder ist es ein kluger Griff, um immer nochmal eine neue Pointe auszupressen. Also das ist so ein Versuch, was ich immer empfehle. Nehmen Sie sich einen Autor, ruhig einen Gegenwartsautor, und lesen Sie alles von ihm. Freilich muss es schon einer sein, der auch nach landläufiger Meinung ein gewisses Niveau hat, einige Preise vielleicht gewonnen hat, Pulitzerpreis oder nicht unbedingt Nobelpreis, aber Pulitzerpreis ist oft ein für amerikanische Literatur ganz gutes Zeichen.
Bitte, ja.
Na, ich würde schon sagen, es muss eine bestimmte Anfangsfaszination da sein. Nur da würde ich immer sagen, gehen Sie nicht sofort nach der Anfangsfaszination ans Werk, sondern lassen Sie den Eindruck ein Stück weit abkühlen und prüfen Sie den, ob der dann auch wirklich trägt. Ja, und dann haben Sie bereits eine starke Abkühlung, eine Verdichtung, eine Präzision und eine Formgebung. Ja, weil Formgebung ist immer ein Stück weit Distanz. Sie müssen es halt in eine Form bringen. Ja, Sie müssen sich entscheiden, ob Sie einen Ton treffen, zum Beispiel. Ja. Es kann durchaus sein, wenn Sie über Musik schreiben, dass Sie gar nicht eine musikalische Sprache für einen Musikroman brauchen. Ja, das ist gar nicht selbstverständlich. Im Gegenteil, ich würde immer sogar sagen, immer diejenigen, die es versucht haben, sind eher oft gescheitert. Sondern man muss sehr genau dann gucken, sehr mit kühlem Kopf, welche Sprache ist für dieses Thema, was ich mir jetzt vorgenommen habe, eigentlich die adäquate Sprache. Das müssen Sie zum Teil ausprobieren, dann sehen Sie anfangen, dann sehen Sie, ob es gelingt oder nicht gelingt. Aber ich glaube, wie gesagt, der Prozess des Abkühlens und der Präzision ist viel wichtiger als die Anfangs-Euphorie. Hat der Lektor dann auch viel zu tun? Ein guter Lektor hat immer brutal viel zu tun. Brutal viel. Weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sie brauchen immer auch einen fremden Blick. Ja? Sie brauchen so eine Art Ethnologe, der von außen nochmal drauf schaut. Erstens muss er meine Hollandismen immer finden. Ja? Die sich bei mir so angeschliffen haben, die kriegen sie dann irgendwann auch nicht raus. Aber es ist auch immer ganz gut, dass der nochmal wirklich kernig draufschaut. Denn wir machen ja keine Testamente. Es sind ja nicht Ultima Verba, die wir produzieren, sondern wir sind Geschichtenerzähler. Und da ist es ganz wichtig, dass manchmal ein Ratschlag, der einem immer nie gefällt, ja, klar, dass man dann sagt, nee. Bei einem letzten Roman hat irgendwie der Lektor gesagt, wunderbarer Roman, es sind aber leider drei, entscheide dich doch für einen. Ja, dann sind sie wirklich 24 Stunden nicht ansprechbar. Aber dann setzen sie die Säge auch an, ja, weil sie dann nochmal von, der Nektor ist, wenn Sie so wollen, noch einmal ein Kühler, ein Runterkühler. Ja, der hat den gnadenlosen, kalten Blick. Kalten Blick, nicht, dass er die Literatur nicht liebt, sondern den kalten Blick für die Präzision des Textes. Und das glaube ich immer, der höchste Ausweis an Literatur ist die Präzision. Auch die können Sie übrigens sehr gut üben, ja? Indem Sie sehr schnell Wahrnehmung immer wieder schulen, ja? Indem Sie genau wissen, was hatte mein Geliebter, meine Geliebte, meine Frau, was Sie auch immer gerade haben, was hatte die vor drei Tagen an? Oder Sie gehen in eine Gesellschaft, ja? Und gucken, wie viele Leute mit Zahnlücken sind im Raum. Ja, das ist ein nettes Spiel, können Sie dann mit anderen spielen, das ist für die anderen nicht so nett, aber verstehen Sie, die Wahrnehmung wirklich ganz präzise, sehr schnell schauen und aufnehmen, das ist wirklich etwas, was auch eine wahnsinnige Form von Präzision und im Grunde auch von Coolness wirklich doch voraussetzt. Ja? Sie müssen im Grunde genommen in diesem Job wirklich immer auch gnadenlos beobachten. Für diejenigen, die mit einem leben, ist das eher schwierig, aber die müssen ja wissen, was sie tun, ja? Weil man eben sehr genau schaut.
Ja, bitte.
Ich habe eine Frage zu der Abrundung.
Ja.
Verstehe ich das richtig, wenn wir von der Akademie Roman, in der Regel eine Abrundung erreicht
hat? Ja. Also es ist eine wunderbare Frage, weil ich immer sage, klar, der Kriminalroman hat das immer, wenn der Täter gefunden wird. Ja? Wenn beim Tatort der Täter nicht gefunden wird, ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, hatten jetzt gerade ein Jubiläum, ich glaube, es sind nur 4 Fälle in den ganzen Dekaden nicht gelöst worden. Ja? Weil man am Sonntagabend, wenn man schon die Kirche verpasst hat, die verpassen wir in der Regel ja alle, dass man doch wenigstens am Sonntagabend um 9:45 Uhr die Welt so in Ordnung haben will, dass der Täter gefasst ist. Ja? Ja, dann kann man noch einen Wein trinken und dann ist auch gut. Ja? Dann kann man wieder starten. Und das ist nicht unbedingt immer, glaube ich, Kitsch. In der Romanliteratur ist es wirklich sehr kompliziert. Also wenn einige von Ihnen jetzt nochmal überlegen, wenn man wirklich fragen müsste, wirklich gute Romane, die gut enden, auf hohem Niveau, gibt es wirklich eine überschaubare Anzahl. Weil es immer kitschnah ist. Ja? Denn selbst bei dieser Stelle hier bei dem Frenzen, ja, der das so stark gebrochen hat, ja, der wahrscheinlich diesen Roman nur geschrieben hat, um diese Szene hier zu schreiben, weil er das zeigen wollte. Es gibt so etwas wie Kontaktromane und das funktioniert. So stark gebrochen, trotzdem, manchmal habe ich immer noch, wenn ich es dann beim Schreiben mir vorgelesen habe, gedacht, ist auch noch ein bisschen süßlich. Ja. Man hätte den letzten Satz zum Beispiel streichen können. Ja, wenn ich ihm vorschlage, ist nicht meine Aufgabe, aber hätte ich ihm gesagt, und küsste sie, hätte ich gelassen. Dann hätte ich gelassen, hätte völlig gereicht und gesagt, ja, ich weiß, gut ist. Ja? Da hat er zwei Worte zu viel, nach meiner Einschätzung. Aber sie sind wirklich nach diesem wunderbaren Roman verträglich.
Sehr schön, was Sie beschreiben, weil das genau das ist, was ich mehr oder minder verzweifelt in der Lehre versuche klarzumachen, dass die Überarbeitung ein ganz zentraler Prozess im Schreiben und das Feilen an, und das Ringen um die einzelnen Worte ganz entscheidend ist. Und das heißt nicht, dass man nicht die eigenen Emotionen wahrnimmt, aber man tritt in Distanz zu ihnen. Ja, also es ist wichtig, Emotionen zu haben und sie genau zu beobachten, aber wenn man schreibt, zumindest wenn man für einen Leser schreibt, von Goethe gibt es den schönen Satz, wenn du nicht eine Million Leser haben willst, fange gar nicht erst an zu schreiben. Also wenn Sie für Leser schreiben wollen, dann wollen Sie eine Wirkung mit Sprache erzielen. Ja, es geht um eine Wirkungsabsicht, das ist Gestaltung. Man gestaltet, um Wirkungen zu erzielen. Und da muss man dann genau diesen Abkühlungsprozess vornehmen und sehr genau arbeiten und schauen, wie das geht. Und küsste sie geht nicht.
Ja. Das streichen wir jetzt. Das setzen wir in Klammern. Ja?
Da sind wir uns sofort einig. Ja. Was nicht heißt, dass in einer realen Szene dieser Vorgang sehr schön wäre. Ne? Das ist ja was anderes. Ja. Aber das kann man nicht schreiben. Nun gut. Hier gibt es ja einige Formgeber unter den Studenten. Können Sie was parallelisieren? Wir haben hier eine Fakultät für Architektur und Gestaltung und Studiengänge für Kommunikationsdesign. Und ich sehe einige der angehenden Kommunikationsdesigner in unserem Publikum. Irgendwas geklingelt? Das ist immer gemein, ne? Wenn man vor dem Referenten nach dem Widerhall fragt. Das ist ungünstig. Die Frage fast zurück. Nein, können Sie was parallelisieren? Sehen Sie sich als Abkühler?
Oder zumindest als Verdichter.
Ja. Verdichter?
Verdichter, ja. Klar.
Sie nicken?
Ja.
Ja? Können Sie auch mehr als Ja dazu sagen?
Ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Da gibt es immer mal wieder
Hemingway.
Welche.
Das kann nur Hemingway sein, oder?
Ja, Bukowski hat auch gut getrunken, also es gab schon noch ein paar mehr.
Ja,
Bukowski?
Richtig.
Ja, also, bitteschön, man kann hochgradig betrunken sehr nüchtern sein. Also das war, glaube ich, keine Beschreibung eines körperlichen Zustands, sondern einer geistigen Haltung.
Aber weil Sie das gerade sagen, es gibt diese wunderbare Anekdote, die offensichtlich sogar richtig ist, schade eigentlich, dass Hemingway immer erst 40 Zeilen schrieb, bevor er den ersten Whisky konsumierte. Ja? Das kann man an seinen literarischen Texten auch absehen, wo es immer schlechter wird. Nach dem vierten, fünften Whisky waren die Texte nicht mehr ganz so rund. Aber tatsächlich, der ist zunächst immer sehr nüchtern gestartet und hat sich immer nur belohnt. Das finde ich okay. Ja, wenn man 40 Zeilen schon mal geschrieben hat, dann darf man so einen kleinen Stimulus vielleicht doch nehmen.
Wenn Sie wüssten, wie schnell Sie auf einmal 40 Zeilen schreiben. Wir haben da eine Frage. Ja. Der Leser soll sich belohnen nach 40 Zeilen, Ihr Vorschlag? Okay.
Na, da würde ich schon sagen 400 Seiten. Also 40 Zeilen ist ja eine Seite. Das lässt Ihr Budget wahrscheinlich gar nicht zu. Aber in der Tat, so ist es. Übrigens, einen anderen Punkt noch. Ganz wichtig ist, Texte in der Mitte mal zu lesen. Wenn Sie einen Text fertig haben, bevor Sie ihn irgendwo hinschicken, mal aufschlagen, einfach aus der Mitte heraus ein paar Zeilen lesen, ob sie passen, ob sie stimmen. Ja, das ist immer ganz, ganz gut. Also ganz zufällig Texte in der Mitte aufschlagen, nachgucken, stimmt der Satz, passt der. Sämtliche Metaphern, ganz streng bei Metaphern sein, ja, ganz, ganz streng, ob sie wirklich passen. Auch das kann man übrigens lernen. Man kann auch lernen, wie man Metaphern generiert. Es gibt da einige
wo man sich das auch gut abgucken kann. Auch das ist ja immer so, Gutenberg ist überall. Ja, also auch in der Literatur ist das gang und gäbe, dass voneinander abgekupfert wird. Ein sehr, sehr guter Metaphernkünstler ist der Boyle. Der Amerikaner Boyle ist ein ausgezeichneter Metaphernfreak, also der auf jeder Seite zwei wirklich fulminante Metaphern hinbekommt. T.C. Boyle. Ja.
Was für einen Leser braucht denn der kanonisierte, literarisch gebildete Autor?
Na, ich würde immer noch sagen, Friedrich, das ist eine Frage der Ebenen. Es ist albern, wie ich inzwischen immer mehr finde, albern oder sogar relativ einfach, einen Roman zu schreiben, den niemand versteht. Das ist relativ einfach. Die Kunst ist wirklich, einen Roman so zu schreiben, dass unterschiedliche Milieus sich darin wiedererkennen. Das ist eine wirklich große, große Kunst. Und das wird in unserer Gesellschaft, wo die Altersmilieus ganz unterschiedlich werden, immer schwieriger. Ja? Es steht irgendwann zu befürchten, dass meine Generation nur noch für die eigene Altersklasse schreibt. Das haben Vorgängergenerationen so nie gemacht, sondern sie hatten in der Regel doch wirklich noch das Ganze der Gesellschaft im Blick, weil der klassische Roman ja auch das Ganze der Gesellschaft abbildet. Ja? Da fürchte ich manchmal in einer zunehmend überalterten Gesellschaft, dass das unter Umständen nicht mehr gelingt, dass es nur noch Generationenromane gibt, wie bei Feuchtgebiete oder anderen Autoren, dass das zum Teil kaum noch austauschbar ist. Da sehe ich wirklich eine Gefahr. Also der Leser, um die Frage zu beantworten, der Roman muss so sein, dass unterschiedliche Bildungsmilieus und Leserinteressen noch bedient werden. Also ganz übel ist, und als junger Autor macht man das gerne, dass sie bildungshubern. Ja? Oder dass sie eifersüchtig darüber wachen, dass der Leser auch jeden Gag, den man sich am Schreibtisch ausdenkt, auch kapiert. Das ist absolut tödlich. Also das müssen sie irgendwann lassen. Sondern müssen irgendwann das so einspielen, wer es entdeckt, entdeckt es, wer nicht entdeckt, auch nicht schlimm. Ja? Auch das gibt so bestimmte Gefahren, die man als Autor, vor allen Dingen als junger Autor, sehr leicht hat. Nach dem Motto, kapiert er überhaupt, was für einen genialen Einfall ich an dieser Stelle hatte? Ja? Am besten noch Klammer auf, Klammer zu. Das ist ein klassischer Anfängerfehler, den sehr viele machen, die aus einem sogenannten akademischen Milieu kommen, ja? Die vorher Germanistik studiert haben.
Birgt dann auch die Gefahr, dass man anhand der Anzahl der Klammern merkt, wo überall kein genialischer Einfall
dahintersteht. Genau. Ja, ja.
Aber was Sie als Gefahr beschreiben, sehe ich als Realität an. Also da unterscheiden wir uns offensichtlich. Mein Skeptizismus geht da schon eine Runde weiter. Aber gut. Wollen Sie den Herrn Huizing im Schweiße seines Angesichts noch die letzten Tipps entlocken, bevor Sie sich an die drei Aufgaben machen?
Ich wiederhole Ihnen gerne nochmal die Aufgaben zum Mitschreiben.
Also Abgabe mit dem Sekretariat, ja. Kommunikationsdesign, ich gebe das dann weiter.
Genau. Herr Friedrich sammelt.
Ich sammle immer gern.
Ja. Ich bin besonders gespannt auf die Erzählung, wie Sie als Schuh Ihrer Schwägerin erwachen plötzlich. Ja, das würde mich wirklich interessieren.
Aber das ist vielleicht nichts für die große Runde. Würde mich doch sehr interessieren, was für Schwägerinnen Sie so haben, dass Sie auf solche Ideen kommen. Aber sei es drum. Vielleicht darf ich eine kleine Runde noch hier hintanstellen. Würde mich nochmal bedanken bei Ihnen und vielleicht noch ganz kurz Ihnen Gelegenheit geben, da sich das Semester jetzt rundet und wir zu einem abgerundeten Abschluss gekommen sind heute Abend. Sie fragen, wie war es denn so? Haben Sie was mitnehmen können aus dieser Vortragsreihe? Diejenigen, die Sie mehr oder minder regelmäßig besucht haben, und die Frage richtet sich insbesondere und sehr gerne an die studentischen Besucher. Sind Sie da? Reden Sie mal wieder mit mir oder eher nicht. Möchten Sie irgendwas rückmelden? Mich würde es freuen. was offenbar kein starkes Argument ist, dass mich irgendwas freut. Wollen Sie wiederkommen? Im nächsten Semester gar? Wenn ja, könnte ich Ihnen verraten, was es gibt. Nein, nein, es gilt an die Studenten. Wissen Sie, die vorderen Reihen sind immer so dermaßen neugierig, da habe ich überhaupt keine Bedenken und bringen sich auch gerne ein und so weiter, was herzlich willkommen ist. Aber ich sehe mich ja in meiner Rolle hier manchmal doch auch gefordert. Sie sind aber ein ganz Neugieriger. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen gerade so weiter. Ich sehe in diesen Vortrag sein, ich schicke noch was voraus. Ich kann Ihnen nahezu stolz verkünden, dass sich etwas runden wird. Ich habe über lange Zeit versucht, eine Möglichkeit zu finden, diese Vortragsreihen, die wir ja immer in Ton dokumentieren, tatsächlich online zu stellen auf den Internetseiten der Hochschule. Das ging lange aus technischen Gründen nicht, aber jetzt hat das Rechenzentrum einen Weg gefunden, das zu ermöglichen. Und ich bin gerade fleißig dabei, die ganzen Daten zusammenzustellen. Wir haben heute etwa Vortrag 140, 150 gehört, immerhin. Also das läuft seit sechseinhalb Jahren, dieses Angebot, Montagabends. Und ich denke mal, dass wir so etwa zu Semesterbeginn tatsächlich dann im Internet die ganzen Vorträge, die aufgenommen worden sind, Ihnen zur Verfügung stellen, falls Sie mal nachhören wollten. Das nur als Information. Jetzt aber, was gibt es denn im nächsten Semester? Diese Vortragsreihen haben für mich ein bisschen die Aufgabe an dieser Hochschule, die als Fachhochschule sich den Fakultäten Technik, Wirtschaft, Gestaltung widmet, einen anderen Akzent zu setzen, vielleicht etwas ins Spiel zu bringen, was sonst in ihren Lehrveranstaltungen so nicht zur Geltung kommt. Deshalb hat es immer auch ein bisschen was mit geisteswissenschaftlichen, kulturellen Fragen zu tun, was wir hier montagsabends treiben. Und nächstes Semester werden wir das fortsetzen. Da ist der Titel der Reihe Kraft und Macht der Worte. Und der Untertitel wird heißen Über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Letzteres ist ein Zugeständnis an die Einrichtung. Sie müssen ja immer so tun, als könnten Sie was mitnehmen. Also, Kraft und Macht der Worte im nächsten Semester. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ich nehme an, wir werden spannende Dinge zu Gehör bekommen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mitgemacht haben in dem Semester.
Tschüss. Ja. Vielen Dank.